Hallo und herzlich willkommen zu Folge 82 von Ready for Review, aufgenommen am 27. Oktober 2025 um 8.41 Uhr. So, der schwere Teil ist schon rum. Wie immer mit dabei, hochaktuell, die wunderbare Sandra. Grüß dich.
Einen wunderschönen guten Morgen. Unser Vorgespräch war diesmal sehr technisch lastig, ne?
Ja, Spaß mit DNS, könnte man sagen. Genau.
Also ja. So einen Montagmorgen hatte ich auch schon nicht lange nicht mehr gehabt.
Ja, da können wir da erzählen wir heute sogar noch was drüber, ja. Genau, wir haben erst eine halbe Stunde geschrieben so quasi, dann habe ich einmal gesagt, sollen wir eigentlich nicht mal einen Signal Call machen, ist das nicht irgendwie einfacher? Und ja, und trotzdem, ich sag mal, halbwegs in Zeit auf den Aufnahmeknopf gedrückt.
Daher. Ja, ich war ja auch war erstaunt, dass es relativ smooth über die Bühne ging.
Das glauben wir, aber DNS kann auch sein, dass du in einer halben Stunde sagst, Moment, hier ist irgendwas falsch.
Moment, ich prüfe mal.
Ja.
Ja. Nee, die Seite funktioniert noch.
Ja, nur mein DNS klappt immer noch nicht. Mein DNS ist aber nicht so schlimm, der kann auch später noch klappen. Ich muss da mal gegebenenfalls wieder reingucken. Ja, also wir hatten Spaß mit DNS. Wir haben aber auch Hausmitteilungen.
Genau, haben wir.
Genau, und die erste reiße ich erstmal unter mich, weil ich habe letztens noch mal drin aktualisiert. Wir haben ja unsere Webseite vor einer Weile aktualisiert und unsere About-Seite ist jetzt auch aktuell. Also die von der Sandra war sogar schneller aktuell, die hat dann irgendwann schnell nachgezogen und ich habe dann in den letzten Wochen auch aus aktuellem Anlass gezwungenermaßen nachgezogen. Und wollte ich immer sagen, weil da alle unsere Hardware und alles draufgelistet ist, wir machen da keine Referral-Links oder sowas, ne, wenn ihr uns unterstützen wollt, hier Steady oder Buy Me a Coffee. Aber wenn euch für irgendwas interessiert, was wir im Einsatz haben und ihr habt es zum Podcast gehört, listen wir das dort mit einer kurzen, meist positiven Bewertung auf, was hier so im Einsatz ist. Genau, und ja, wir haben es gerade schon gesagt, wir hatten Spaß mit DNS, denn du hast was gemacht.
Genau, ich würde, wir schimpfen ja über unsere Newsletter-Lösung und wir haben festgestellt, wo wir andere Lösungen uns evaluiert haben, dass wir etwas brauchen, um halt E-Mails zu verschicken. Und dann habe ich mir am Wochenende mal reingeschaut, okay, was können wir da tun? Und dann stellt sich heraus, die einfachste Lösung ist, wenn ich einfach die Domain wieder mal umziehe, wo wir halt bei Hostinger halt die Domain haben und einen E-Mail-Service. Und ja, und dann habe ich dann am Sonntag angefangen, wieder Domains umzuziehen, bis das mit dem Umzug geklappt hat. Da war das Montag früh. Und dann schrieb mir heute früh, Sandra, ich bekomme die Netz-Settings. Ich so, ja, ist klar, dann scheint ja der Umzug ja geklappt zu haben. Und dann habe ich dann heute Morgen beim Kaffee mich mit DNS rumgeschlagen, ja. Aber scheint es ja zu funktionieren.
Es scheint zu funktionieren. Also ich bin da noch ein bisschen am Rumkonfigurieren und ein paar Sachen muss ich noch an anderer Stelle gucken, aber ja, es scheint zu funktionieren.
Und ja, also ich muss sagen, bei Lob an Hostinger, entweder ist es eine Oberfläche oder ich habe da habe ich das Gefühl, dass ich weniger Anläufe brauche, um diese blöde DNS-Sachen halt zu konfigurieren.
Ja, also ich habe ja auch dieses Jahr angefangen, zu Hostinger umzuziehen und ich finde die auch sehr, sehr gut. Also die machen das solide und einfach und jetzt sind noch so ein paar Domains. Ich bin hin und her gerissen, ob ich das so auf den letzten Drücker nächstes Jahr mache oder ob ich in der Weihnachtszeit mich mal irgendwann so einen Vormittag hinsetze und die letzten Domains dann dahin umziehe, damit alles in einem Laden ist und
ja, sag mal so, ich habe noch zwei Domains, also meine DE-Domain sind noch historisch bedingt noch bei Domain Factory. Aber da meine Hauptdomains sind, will ich das jetzt nicht in der arbeitsintensivsten Zeit umziehen. Und das wird definitiv mein Weihnachtsprojekt sein.
Ja, also es gibt immer so Domains, da hat man so ein bisschen Respekt davor. Das hängt auch oft mit der Anzahl der DNS-Einträge zusammen.
Also, nee, ja. Ja gut, das sind halt da habe ich wieder Spaß mit E-Mails, DNS eintragen, aber ich muss sagen, da ist bei Mailbox das echt gut dokumentiert, deswegen mache ich mir da weniger Sorgen.
Ja, ansonsten Hostinger.
Ja, aber nicht mehr, also ich bin mit Mailbox zufrieden mit der E-Mail, deswegen.
Ja, ich, also ich auch, ja.
Deswegen, also die
Support-Ticket
E-Mail.
wird nicht beantwortet, aber.
Genau. Also das, ich würde da jetzt nur die Domain umziehen. Dass jetzt wir die Ready for Review E-Mail bei Hostinger haben, ist für mich vollkommen in Ordnung.
Ist ja auch eher technisch. Also geht ja,
ja
darum, perspektivisch den Newsletter darüber zu verschicken, aber da erzähle ich gleich noch was in meiner Woche zu und ja. Würde ich genauso oder mache ich eigentlich genauso. Also ich brauche nur keine E-Mails, sonst hätte ich es aber auch so gemacht. Genau. Ja, sehr schön. Sandra, wie war denn deine Woche?
Also ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, das aufzuschreiben, weil meine Woche von IT-Sicht so ähnlich aussah wie die Wochen davor. Deswegen, aber ich habe trotzdem, damit ich nicht so sprachlos durch den Podcast laufe, ich war am Samstag auf der Spiel. Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. War mein erstes Spiel und ich habe wohl mir daneben wohl die Messe ausgesucht mit den meisten Besuchern, denn sie haben einmal ihren Modus gewechselt. Also du konntest keine 4-Tage-Pässe mehr kaufen, sondern musstest für jeden Tag Einzeltickets kaufen. Und das hat dazu geführt, dass jeder Tag ausverkauft war. Und ich war total erstaunt, obwohl es eine ausverkaufte Messe war. Es war zwar laut und so, und aber die Leute konnten sich halt benehmen. Und das war keine Situation, wo ich gedacht habe, okay, das ist mir einfach zu crowdy. Richtig,
cool.
Richtig voll. Und also das ein Lob an die Stelle. Ich hatte keinen Bock gehabt, mich eine Stunde lang einzustellen, um ein Spiel auszuprobieren. Deswegen sind wir einfach mal einfach durchgelaufen und über die Schulter geguckt, was die anderen so gespielt haben. Ein Spiel haben wir dann auch ausprobiert, weil das gerade tischfrei war. Das war Shinjuku. Die deutsche Variante wurde von Heidelbeer aufgelegt. Wir haben eine halbe Stunde gespielt und das habe ich da auch sofort auch gekauft. Das ist halt also, ich würde sagen, einfaches Kennerspiel. Es geht darum, dass du halt einer von vieren Schienenbetreiber oder ja, Schienenbetreiber in Tokio bist und musst halt Distrikte halt miteinander verbinden und Konsumwünsche deiner Kunden halt erfüllen. Das heißt, du musst in jedem Bahnhof einen Laden öffnen und derjenige, der die meisten Kundenwünsche erfüllt, gewinnt das Spiel. Und interessant ist halt, dass du die Regeln total einfach sind, aber durch Netzwerkeffekte halt du halt Punkte halt sammelst und das fand ich halt an der Stelle interessant. Einmal geklickt, einmal dann mitgenommen. Ein anderes Spiel, Dirty and Dust, habe ich einfach nur über die Schulter geschaut, einfach mal blind gekauft und muss ich dann mal schauen, wann wir das hier auf den Tisch bringen. Ja, und also nicht sehr, oh ja, und der Sonntag war halt Domainumzug.
Ja. Ich wollte gerade schon dazwischen grätschen und sagen, und das war jetzt Konsum, wir hören uns an den
Ja, genau. Ja, Entschuldigung, hätte ich auch im Konsum, aber ja gut,
ja.
Den Link kriegt ihr im Konsum, sagen wir so.
Genau, ihr müsst bis zum Ende lesen. Ne? Aber für die, die nur für Spieletipps im Konsum kommen, ist die Folge jetzt schon vorbei.
Genau. Ich kann das ja gleich nochmal erzählen. Ja.
Ja.
Ja, wie war dann deine Woche? Du hattest ja eigentlich ein Fuck-Up-Erlebnis gehabt bei unserer letzten Aufnahme, ne?
Ja, ich hatte ja live ein Fuck-Up-Erlebnis, aber das hat ja wenigstens zu einem neuen Jingle geführt, den wir dazwischen gesetzt haben. Und ja, es ist ein Riesen-Fuck-Up eigentlich gewesen. Und dann habe ich nochmal wegen KVM-Switches geguckt. Und dann hatte ich aber irgendwie keinen Bock, jetzt alles so sehr zu ändern. Und nach einigem Google und Rumgucken habe ich mich jetzt für ein Dock entschieden, das jetzt, ich sag mal, die ersten 6 Tage auch gut geklappt hat. Und zwar habe ich mir ein Dock gekauft von Ugreen. Ich glaube, die kennt man primär wegen so NAS-Lösungen und sowas. Aber die poppen irgendwie bei mir jetzt immer öfters aus für alle möglichen Produkte. Und das ist das RevoDock Max 213. Das hat genau genug die Anzahl an Anschlüssen, die ich brauche. Und mein persönliches Upgrade klingt nur wie eine Kleinigkeit, fand ich aber ganz cool. Es hat einen Ausschalter.
Nein.
Ja, sagst du so. Aber jetzt ist wirklich, das war sonst immer so ein bisschen. Hier hängt ja das Audio-Interface und sowas dran und das war dann auch manchmal länger unter Strom einfach, weil ich schalte jetzt nicht immer den ganzen Strom im Büro aus, ne? Und hier kannst du einfach klick ausschalten und das kann auch in der Theorie das Arbeitsnotebook, was ich beim Kunden habe, alleine mit Strom versorgen, was auch schon mal ein Vorteil ist. Ja, ist von HP und ich werde nie in meinem Leben HP kaufen, das kann ich schon mal so weit sagen. Ja. Dabei ist mir jetzt aber aufgefallen, dass wenn du dann das Dock ausschaltest und das HP jetzt am Wochenende, ohne dass irgendwas lief, einfach nur im Sleep-Mode war, dass das reicht, um den Akku leer zu machen.
Nein.
Doch, ich habe heute aufgeklappt und habe gedacht, was geht denn jetzt ab? Ja, und jetzt hängt wieder das wunderschöne Dock von denen da dran, damit das noch mehr Strom frisst. Und ja, Qualitätshardware, da wundert man sich, warum das keiner freiwillig kauft. Aber ja.
Du wirst wundern, ich grätsch mal kurz rein. Ich hatte jetzt für die Tage mal eine Frage gehabt, wie ich mit meinem Tuxedo zufrieden bin, weil jemand überlegt hat, den das Modell zu kaufen, was ich habe. Aber er gesehen hat, dass HP halt noch einen schnellen Laptop mit noch einem schnelleren Prozessor rausgebracht hat. Und deswegen war er am Überlegen. Und ich habe ihm echt das geantwortet: Naja, bei HP würde mich ja stören, dass es ein HP-Gerät ist. Und deswegen würde ich auf diese Leistungsschub von 20% im CPU, auch wenn es auf dem Papier geil klingt, einfach mal verzichten.
Ja, also wenn ich das so sagen kann, also ich schließe HP
Ja.
einfach als Hardware aus. Also das ist schwer, das ist auf allen Ebenen schlecht. Also das ist, du hast einen riesigen Klotz, den du da rumhängst, das Dock ist doof, weißt du, dann, es sind so lauter Designentscheidungen drin, wo du dir sagst, ey, was habt ihr euch denn, benutzt ihr das selber oder habt ihr alle hippe MacBooks da bei HP und ihr müsst das nicht benutzen? Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Ich sage mal so, da würde ich lieber ins ThinkPad-Museum fahren und mir da ein Gerät holen. Ne?
Aber man muss sagen, HP hat wohl einen guten, sehr guten Sales, weil alle großen Firmen, die ich kenne, haben HP als Laptop-Lieferanten.
Gab es wahrscheinlich zum Drucker dazu? Ja, war doch früher mal, war das doch so, okay, kaufst einen Drucker, kriegst hier 500 Notebooks.
Keine
Muss
Ahnung.
den Toner aber bei uns bestellen.
Ja, genau. Also, keine Ahnung. Das ist, ja.
Ja, also ja, ist eine Katastrophe. Naja, ansonsten, was habe ich noch gemacht? Ich musste ja wieder ein Newsletter schreiben.
Du durftest.
Und ja,
Du
und
durftest.
ich durfte. Ich schreibe den auch gerne, aber ich investiere am liebsten Zeit da rein, da ein bisschen Text zu schreiben, damit das unterhaltsam zu lesen ist. Und ich investiere ungerne Zeit da rein, mich mit diesem ganzen Design-Dings da zu konzentrieren. Und eigentlich habe ich immer gedacht, will ich hier eine Markdown-Datei füttern. Und dann habe ich erstmal wegen anderen Anbietern geguckt, wo wir so alle im Free-Tier jetzt gerade noch unterwegs wären, ne? Und habe gesehen, oh, da gibt es auch welche, eigentlich eine ganz coole Variante. Du gibst dem seinen eigenen RSS-Feed und dann generiert er den Newsletter daraus. Dann habe ich gedacht, ach ja, cool, kann man mit Eleventy hier eigentlich ganz geil bauen. Dann hätten wir es auch alles integriert in unserer Seite und so weiter und so fort. Aber ach, ich weiß nicht, war nicht so endgültig überzeugt. Dann habe ich ListMonk gefunden. Und das finde ich bisher, wo ich nur wenige E-Mails geschickt habe, ganz gut. Also kannst auch, du hast zwar auch so einen Rich Text Editor, brauchst du aber alles nicht. Du kannst einfach auf Markdown schalten. Subscriptions scheint alles so zu klappen. Wir sind das gerade noch alles am Einrichten und am Evaluieren und Testen. Stand jetzt würde ich aber sagen, dass die Chancen recht hoch stehen, dass wir irgendwann vielleicht nächste Woche da den Schalter umschalten und unser Newsletter umziehen. Wie wir das jetzt ganz genau machen, wissen wir ja noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, entweder YOLO, mal gucken, was passiert. Das ist eine sehr wahrscheinliche Variante. Oder dass wir nochmal ein Newsletter rausschicken nach Motto, hier meldet euch bitte hier an, aber ich glaube, wir würden einfach migrieren. Ich glaube auch, dass das alles so okay ist, solange man sich da wieder austragen kann. Das klappt alles. Womit ich mich nur vorher beschäftigen will, ist, wir haben ja Coolify laufen oder ich habe das laufen und wenn jetzt sowas wie ein Newsletter drüber läuft, dann hätte ich schon gerne eine Backup-Lösung, weil ich nicht in der Folge 85 sagen möchte, hey, wenn ihr unser Newsletter gehört habt, bitte meldet euch nochmal an, ne? Und das habe ich das Thema, aber hatte ich eigentlich am Wochenende vor, hatte ich keine Zeit. Das werde ich vorher nochmal angehen wollen, dass wir da eine vernünftige Backup-Strategie haben und ganz sicher sind. Ja, und dann hatte ich noch ein spannendes Thema, das habe ich extra ans Ende gesetzt, damit ich mit dir noch drüber quatschen kann. Und zwar folgendes: Ich habe ja hier im Podcast vor ein paar Folgen, die Sandra verlinkt bestimmt die passende Folge, so schön beworben. Ah, die Suche geht schon los.
Na, ich schreibe nur eine Notiz, dass ich das machen soll.
Ach so, ja. Dass es für PNPM so eine Konfigurationsmöglichkeit gibt, Minimum Release Age. Und das habe ich bei uns im Projekt eingesetzt, auch eigentlich ganz cool. Heißt, wenn eine neue Version von der Dependency rauskommt, dann installiert PNPM die erst nach Anzahl der Sekunden, die du da definierst. Da habe ich 3 Tage eingetragen, weil ich gesagt habe, okay, 1-2 Tage dauert es, bis so eine Supply Chain Attack auffällt und dann nochmal einen Tag Puffer, um sicher zu gehen. Eigentlich eine coole Sache. Jetzt haben wir aber bei uns im Projekt folgende Situation. Wir haben auch noch so einen Security-Scanner-Gedöns da laufen auf den Dependencies. Und wenn du eine, wenn der anschlägt, und der schlägt leider bei Node-Paketen auch echt wegen Unsinn an, ne? Also wenn du so Dev-Dependencies hast, wo kein Server jemals irgendwo gestartet wird und es ist da irgendeine Schwachstelle gefunden worden, wenn du den Server startest, dann wissen die das natürlich nicht und sagen, oh nein, das darfst du nicht merchen, wie blöd. Ja, installier doch die nächste Version. Und dann guckst du, ja, die wurde vor 1,5 Tagen installiert. Und dann kannst du halt bei PNPM hingehen und sagen, oh, ich nehme dieses Paket raus, das installiere ich sofort, wenn eine neue Version da ist. Fand ich aber auch nicht gut, weil dann hätte ich eigentlich dann nach dem Pull-Request das wieder rausnehmen müssen nach 3 Tagen. Und ich habe es jetzt einfach so gemacht, der Pull-Request konnte noch einen Tag warten. Am Ende war es so ein Tag, um den es ging, ne, oder eine Nacht. Und dann war es drin und dann konnte ich halt aktualisieren. Aber ich bin auch so mit der Gesamtsituation so ein bisschen unzufrieden, weil ich finde so diesen manuellen Check auf 3 Tage ganz gut. Der ist sicherer, finde ich, als ein Security-Scan, wo ja eine Security-Schwäche aufgefallen sein muss, damit der anschlägt, ne? Aber es ist natürlich, wenn du was releasen willst, auch doof, wenn dann dein Package-Manager sagt, nee, du, das, was du gerne installieren würdest, das kannst du eigentlich per Default, sage ich jetzt mal, nicht installieren. Was sind denn deine Gedanken so dazu?
Naja, sag mal so, es sollte ja sowieso sein, wenn der anschlägt, dass ich mir das anschaue und das noch selber evaluiere. Ich kenne das halt aus der Java-Welt, dass wenn du Spring Boot-Anwendungen hast und du vielleicht Jackson reinhörst und das nur Jackson brauchst, um JSON halt zu parsen, da kommen halt sehr viele Security-Geschichten gleich im XML-Bereich rein. Und wenn du weißt, dass du keine XML-Verarbeitung in der Anwendung machst, da kannst du halt sagen, okay, passt, aber wir können in dem Fall das halt mit dem Vermerk, das ist für uns nicht relevant aus dem Grunde. Und in deinem Fall würde ich das genauso handhaben, vor allem, dass ein Dev-Dependencies halt ist. Ist schön, dass du mich darauf aufmerksam haben, ich habe es mir angeschaut, aber das ist der Vermerk dazu, dass es für mich nicht relevant ist.
Und also müssten wir in dem Fall den Prozess anpassen, damit ich das kann. Weil jetzt gerade ist einfach nur, kann ich auch größerer Konzern verstehen, da gibt es nur die einfache installier das neue Regel, ne?
Ja.
Wir gehen da ja mit dem Einsatz von Minimum Release Age auch erst nochmal eine Nummer weiter. Ich fühle mich damit aber sicherer. Ich habe es auch kurz überlegt, werfe ich es jetzt einfach raus, ne, und sage, okay, wenn eure Security das abdeckt, dann ist das okay, aber ich will gar nicht erst in diese Situation kommen, dass wir da so durch eine Supply Chain Attack Probleme haben, ja.
Also ich, aber sag mal so, das ist halt, also ich bin erstaunt, dass da euer Prozess das nicht einsieht, nicht vorsieht, weil das gibt ja Unmengen an Checks, wo du halt sagst, ja, richtig, aber in meinem Fall ist das nicht relevant, weil wir wegen dem Grund.
Genau, sehe ich ganz genauso. Ich finde das auch ungewöhnlich, aber es hat schon Arbeit gemacht, dass genau diese Einstellung so ist, dass du halt nicht sagen kannst, hey Leute, wir haben das hier gecheckt, das betrifft uns nicht, ignoriert das einfach, ne? Das geht halt leider nicht. Und das sind halt eine Firmenpolicy, ist in Ordnung, also ne, macht keinen Sinn. Ja. Ich sehe das eigentlich wie du, das müsste man genauso machen. Kommentar hinterlegen, da ist ja auch dann verlinkt, wer hat das geschrieben, ne? Das wäre besser. Genau.
Also ich meine, so ist es so wie bei SonarQube Issues, ne? Da kannst du auch sagen, nicht relevant oder hier machen wir eine Ausnahme, weil. Und solange man es gut begründen kann, bin ich da fein damit.
Ja, man muss sich halt mit der Thematik einmal beschäftigt haben, ne?
Und das Problem. Die wenigsten haben Bock darauf, sich damit zu beschäftigen.
Genau, und dann kann man auch verstehen, dass ein, ich sag mal, größerer Konzern sagt, nee, wir machen jetzt hier nicht Ausnahmen, weil vielleicht zu viele da sind, die dann einfach nur irgendwas klicken. Und dann haben wir auf einmal 50 Security-Issues da drin. Das ist ja der Nachteil an diesem, der Entwickler kann gerade mal sagen, dass, ne?
Ja.
Oder du erschaffst woanders Arbeit, dass das nochmal einer reviewen muss, der dann später sagt, okay, aus Security-Team-Sicht ist das valide, was die Person da schreibt, ne? Oder nee, Test 1, 2, 3 ist für uns kein ausreichender Grund, warum wir deine Dependency jetzt doch durchlassen, ne? Oder akzeptieren. Ja, gut, das waren schon unsere Wochen. Aber wir haben auch feinsten Ramsch mitgebracht aus dem Modem. Und den Anfang machst du da.
Ja, und zwar, in meiner Timeline, der David hat mich auf einen Blogpost verlinkt. Es geht um The Great Software Quality Collapse. Und der Blogpost beschreibt halt, dass wenn nachweislich wir in der Softwarequalität halt schlechter geworden sind, es werden, da hat er Beispiel genannt, dass unsere Applikationen wie ein Webbrowser, Electron-Apps halt unheimlich viel Arbeitsspeicher halt verbrauchen. Und die Frage kam halt, oder solche Prozesse wie, es wird was released und auf den Kunden geschmissen und dann, wenn man Glück hat, reagiert auf Bugs, beziehungsweise manchmal sagt man, ja gut, ist halt Bug und wird erstmal abgehangen gefühlt. Und das heißt, dass über die Jahre so der Eindruck entsteht, dass halt unsere Softwarequalität an der Stelle halt schlechter geworden ist. Kommen solche Argumente wie, naja, Arbeitsspeicher und an sich Festplattenspeicher ist ja billig geworden, da muss ich darauf so nicht mehr drauf achten. Aber auf der anderen Seite, nervt das schon, wenn halt eine kleine Elektron-App, keine Ahnung, wie viel Gigabyte RAM halt reinnimmt, ja. Und durch die aktuelle Trends wird, ob das gefühlt, ich glaube, mittlerweile gibt es ja auch Studien, die das auch nachweisen, wird da halt dieser Effekt halt nochmal verstärkt.
Genau, also es ist jetzt nicht nur seit dem Aufkommen von Tools, über die wir hier nicht sprechen. Ja, sondern es ist auch schon länger. Das ist auch der Grund, warum wir heute im Podcast drüber sprechen, weil wir gesagt haben, okay, es ist nicht nur Gebäsche auf irgendwas, sondern es ist ein längerer Prozess. Und ich, ja, also Electron ist, finde ich, jetzt so ein, also ist bestimmt super entwickelte Software und so. Du kannst, es gibt auch Anwendungsfälle, garantiert, das macht auch alles irgendwie bestimmt in gewissen Kontexten Sinn. Aber du hast einmal diese Version, dass da unglaublich viel RAM gezogen wird dafür, dass du vielleicht irgendwie eine kleine Anwendung haben willst. Du hast ja auch ab und zu das Problem, dass dann Anwendungen ihren Electron nicht aktualisieren, warum auch immer. Und du dann dir darüber Security-Lücken reinholst. Das Performance-Problem haben wir auch schon immer, ne? Dann einfach, ja gut, hängen wir mehr Hardware dran. Komm, machen wir noch einen Server. Und ja. Das war mal, jetzt erzählen wir wieder von damals, ne? Anders. Da hast du eher geguckt, dass du auf Performance gehst und was kann man denn hier noch optimieren? Auch mit dem Nachteil, dass es dann Leute gibt, die dann irgendwie so Dreizeiler geschrieben haben, die niemand mehr verstanden hat, weil irgendwelche komischen Datenstrukturen aufgebaut wurden und dann irgendwelche Kniffe verwendet wurden, um super performant zu sein. Ja? Wie immer, ne? Das Pendel schlägt in beide Richtungen aus. Aber ja, sieht man doch durchgehend. Also du musst dir nur mal bei einer aktuellen Webseite angucken, wie viel Megabyte du da heute runterlädst. Das ist auch total schmerzfrei. Ja, ich hänge jetzt hinter Glas, ist mir doch total egal, wie viel Megabyte das sind. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie groß unsere Webseite ist. Ich weiß nur, dass wir ich mache die Performance-Tests immer am Ende, die wird auch nicht klein sein, sage ich jetzt einfach mal.
Also ja, und das ist ein gutes Beispiel mit Webseiten. Ich merke es halt bei meinen Eltern, die sind schon am Anschlag, was DSL angeht, und das ist halt Technik, ich glaube, die haben, ich glaube, die kleinste Leitung kriegen sie nur durch. Was ist das? Zwei? Ich weiß nicht mal. Ich glaube, ist das zwei? Ich glaube, nur zwei, ja, genau. Und mein Vater meinte ja, alles dauert lange. Ich so, ja, das liegt an deiner Leitung. Und so habe ich ihm gesagt, wenn der Glasfaservertreter vor deiner Tür steht, bitte nicht im gelernten Affekt Vertreter wegschmeißen, sondern sich anhören, was es bedeutet, bei denen Glasfaser reinzukriegen, weil das ist aktuell die einzige Möglichkeit, wo ich sehe, nochmal Performance rauszukriegen. Warum LTE-Modem nicht funktioniert, bei meinen Eltern ist so viel Stahl verbaut. Also das würde halt auch nicht weiterhelfen.
Ja.
Also von daher, das ist halt ein. Und ja, das wird. Und die Zeichen stehen drauf, dass es halt nicht besser wird, sondern halt schlimmer.
Ja, weil es halt auch immer leichter ist, das zu machen, ne? Und wenn du den Schmerz selber nicht merkst, dann machst du da nichts. Und dann ist dir der eine Nutzer egal, der da die Performance-Probleme hat. Ich meine, es geht auch in dieselbe Richtung. Schau dir jetzt gerade an, was mit der Windows 10-Geschichte los ist. Das gut funktionierende Hardware, die ihre Anforderungen erfüllt, weil für einfaches Office und bisschen Internet brauchst, also haben sich die Anforderungen eigentlich nicht so sehr erhöht in den letzten Jahren. Ja. Und dann sagt Microsoft, ja gut, wir patchen das jetzt nicht mehr, Pech gehabt. Du kannst dafür bezahlen, okay, schönes Geschäftsmodell. Aber du musst jetzt auf Windows 11 und das wird nicht auf deinem Rechner klappen. Und du hast auch nicht mal mehr die Freiheit, wie das damals war, dass du sagst, egal, ich versuche es jetzt trotzdem, ob ich es zum Laufen kriege oder ich weiß, dann kann ich ein paar Sachen deinstallieren, dann läuft das. Nee, die blockieren das und machen das so schwer wie möglich. Zugänge auch, hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber geht in dieselbe Richtung, nur mit Cloud-Zugang und alles, ne? Und ja, das ist ja alles keine gute Software, die da gebaut wird. Da geht es ja nicht darum, irgendwie Hardware am Leben zu haben, sondern es geht darum, ja gut, dann schmeißt euren Rechner weg und kauft lieber was Neues bei HP.
Stimmt. Auf HP-Rechnern, läuft dein Linux auf HP? Hat jemand einen HP-Laptop oder HP-Rechner, wo Linux drauf läuft?
Vielleicht gibt es ja auch Hörerinnen oder Hörer, die HP total gut finden und wir tun ihnen jetzt Unrecht.
Ja, stimmt.
Aber das, was ich hier stehen habe, das würde ich nicht behalten wollen. Also wenn ich das jetzt irgendwie für 100 Euro übernehmen könnte, würde ich es nicht übernehmen. Also oder auch für 50 Euro nicht. Also
weil ich mir nicht sag, mal geschenkt. Ey, nicht mal geschenkt nimmst du das.
Ja, geschenkt schon, weil das ist schwer. Das kann ich irgendwie so, wenn so ein Buch gehalten werden muss, gut dagegen legen. Ne? Nee, will ich. Also das ist großer Schmuh. Und ja, ich weiß nicht, also das ist halt einfach diese Entwicklung. Das haben wir halt überall. Frameworks werden immer größer. Die Leute binden sich immer mehr an Frameworks und alle aktuellen Entwicklungen sprechen nicht dafür, dass Leute auf einmal anfangen zu sagen, komm, wir bauen was Schnelles, Performantes. Ist ja eher im Gegenteil. Also wenn mal so einer was baut, sagen alle, boah, wie geil, wie schnell diese Software laufen kann. Ja, also ja. Und das ist, glaube ich, nicht nur Rust, ja, sondern es ist auch manchmal einfach bessere Software-Design und Architektur. Ja,
ja, das stimmt. Also, ja, und sag mal so, die SDKs, zumindest in dem Bubble, wo ich unterwegs bin, die sind ja schon optimiert auf Performance. Also das ist halt, die sind ja von der Grundlage halt nicht langsam, sondern es geht ja darum, was da oben drauf halt getan werden.
Ja, aber sie werden immer komplexer, weil immer mehr reingepackt wird.
Ja, das ist dann.
Und jetzt mal ganz im Ernst, also ist jetzt eher Stammtischniveau, ne? Also wir müssen jetzt in die Tiefe gehen. Aber überleg doch mal, wir hatten mal Spring Framework. Und ich meine das nicht als Bashen. Und dann hat man irgendwann gemerkt, das ist aber ganz schön groß. Komm, wir machen Spring Boot.
Nein. Das ist falsch. Das ist falsch. Spring Boot ist entstanden, weil man gesehen hat, dass die Entwickler immer wieder dieselben Konfigurationen gemacht hat. Um halt die Komponenten von Spring zum Laufen zu kriegen. Und dann haben wir gesagt, okay, diese Konfiguration übernehmen wir. Wir machen Convention Over Configuration und das ist Spring Boot.
Aber ist es nicht auch generell kleiner geworden alles? Also war das nicht auch mit einer Gedanken, dass man da wieder was Leichtgewichtigeres hat?
Ja, das ist der Gedanke war, dass ich halt den Leuten die Konfigurationsarbeit abnehme.
Okay.
Und dass ich halt die Komponenten, also sorry, aber
alles in Ordnung, das ist, schlechtes Beispiel, alles in Ordnung,
schlechtes Beispiel,
alles gut.
Ja, nichtsdestotrotz kannst du so trotzdem sagen, dass Spring Framework an sich halt größer geworden ist, weil sie anfingen halt, okay, da haben wir einen Use Case, da haben wir Use Case, da haben wir Use Case, aber da sind ja dann auch nochmal andere Spring-Projekte rausgekommen, also Spring Data ist kein Spring Framework, das ist ein eigenständiges Projekt. Passt natürlich in das Spring-Ökosystem wunderbar rein, weil es aus derselben Hood kommt, aber es ist ein eigenständiges Projekt.
Und jetzt, ich bin super vorsichtig jetzt, weil ich habe jetzt mir schon den ersten Strike abgeholt, ja. Ich könnte mir aber denken, wo du gerade auch Spring Data nimmst, was ja auch wieder extrem viel abdecken kann,
ja,
dass das vielleicht dann das auch in dem ein oder anderen Spring-Projekt reingeladen wird, wo es dann vielleicht eigentlich ein Overkill ist.
Da hast du vollkommen recht. Aber das liegt nicht am Projekt, sondern das liegt dann an den Leuten, die das halt.
Nee, ich wollte auch nicht an dem Projekt. Ja, genau.
Das ist halt. Nichtsdestotrotz, es gibt auch Leute, die ich auch kenne, die sagen halt, dieses Convention over Convention oder dass sie mir viel Arbeit abnehmen, das ist schön und gut. Aber auf Long-Term macht das mir halt Ärger. Und die gehen dann hin und sagen, okay, ich konfiguriere das einmal mit Convention over Configuration und wenn ich ein Setup habe, was für mich funktioniert, da fangen sie an halt, Sachen wieder rauszuschmeißen und das runterzustrippen.
Aha, jetzt sind wir schon fast im Themenblock.
Jetzt kannst du natürlich sagen, das liegt auch am Spring. Sag mal so, das ist halt wie immer in der Softwareentwicklung immer ein Trade-off, ja. Du hast halt die schnellen Setup-Zeiten, dass du schnell halt entwickelst auf dem Long-Term, kann das dir wieder auf die Füße fallen, ja.
Ich versuche jetzt mal bewusst auf It Depends abzuhängen.
Ja, natürlich, ja. Consulting.
Ja, also sondern ich will jetzt schon irgendwie lieber eine Meinung rausgeben und hole mir ein blaues Auge. Ja. Ja. Aber ich rede nicht über Spring, da lasse ich die Finger von. Das ist.
Nimm mal etwas aus deinem Ökosystem.
Ja, wollte ich gerade machen. Ich nehme hier Prettier. Prettier ist nämlich ein richtig tolles Ding, habe ich hier schon sehr oft gefeatured, um Code zu formatieren. Das hat am Anfang sehr viele Diskussionen in Teams beendet, weil du hast Prettier installiert und der hat den Code-Style vorgegeben.
Wunderbar.
Genau, und dann gab es eine Konfigurationsdatei.
Genau, und das war der schlimmste Schritt ever, wo ich mir gedacht habe, warum.
Genau, das war der richtige Fehler. Ich sage jetzt nicht, dass Prettier da immer recht hat. Ich verstehe auch, dass Leute andere Blick drauf haben. Ja, Tab, Spaces, keine Ahnung was. Ne? Aber ein Standard ist halt gut. Und ich möchte eigentlich, wenn ich jetzt vom Softwareentwickeln rede, am liebsten würde ich ja nur Business-Logik entwickeln. Und diesen ganzen Dadderatsch draußen rum hätte ich gerne konfiguriert und fertig. Weil mein Business ist nicht Code-Format. Mein Business ist nicht HTTP-Kommunikation. Mein Business ist auch nicht, wie eine Datenbank konfiguriert ist und wie die Query aussieht. Sondern es ist eigentlich Geschäftslogik. Und ich glaube, gute Software macht sich dadurch aus, dass diese Geschäftslogik isoliert gut lesbar ist und nicht so eng verzahnt ist mit dem Framework, weil dir dann im Endeffekt das Framework auch egal sein kann. Genau, und wenn du dann aber anfängst, darüber die Diskussion zu führen und hier von der Konvention abzuweichen. Es gibt natürlich immer diese eine Ausnahme mit super guten Gründen. Ist mir aber egal. Convention over Configuration, Leute. Das ist das, warum ich Maven besser finde als Gradle. Ja, weil ich nicht jedes Mal denselben Gedöns da hinschreiben muss, weil ich nicht 500 Varianten habe, noch smarter irgendwas zu lösen und ich habe vor allem kein Gradle-Cache. Oh, jetzt war ich schon wieder in der Java-Ecke. Ja, ich will nicht eine Million Konfigurationsecken. Ich finde aber auch, wenn du jetzt ins Linting gehst in der JavaScript-Welt, am allerbesten, wenn man sich einen Standard-Linter einfach lädt, sagt, okay, das sind unsere Regeln. Ja, und dass ich keine Datei habe, wo oben ein Standard-Linter geladen wird und danach habe ich erstmal 500 Zeilen mit projektspezifischen Regeln, weil wir es besser wissen. Ja, und das ist so eine grundsätzliche Thematik in der Softwareentwicklung. Ja, da wird Zeit verschwendet. Für Entwicklung, Zeit verschwendet, das zu debuggen und zum Laufen zu bringen. Bei jedem Update musst du wieder gucken, wie kompatibel das ist. Du hast unglaubliche Diskussionen in Teams oder teamübergreifend, je nachdem, wie die Prozessstrukturen da sind. Das ist alles nicht wert. Einfach Standard nehmen und solide, gute Software abbringen. Ja? Bis man feststellt, okay, wir sind doch eine Datenbankbude. Wir dachten, wir verkaufen Schuhe, aber wir sind eine Datenbankbude. Dann kann man gerne dann anfangen, an der Datenbank rumzuschustern. Ja, jetzt hätte ich gerne dieses Meme hier eingeblendet, wo dieser Typ da sitzt auf der Bank mit seiner Meinung und sagt, prove me wrong, ja. Dürft ihr gerne bei Mastodon alles auf mich abladen. Oder auf Sandra, je nachdem, was sie jetzt zu dem Thema sagt.
Also, ich stimme dir zu, der größte Zeitkiller ist die Diskussion über Formatting, wo ich mir denke, warum? Und da kommen sie noch mit so kruden Formatierungen, wo ich mir denke, so. Können wir nicht die Standard nehmen?
Ja, ganz ehrlich, wenn du eine erfahrene Entwicklerin bist oder wenn du dich mit deinem Tooling beschäftigt hast, ist es heutzutage auch gar kein Problem, dass du in deiner IDE dein Formatting drin hast. Klar, Merchen und sowas ist ein bisschen schwieriger. Ja, aber du kannst ja mit einem Git-Hook zum Beispiel einfach den Formatter erst anwenden, den du nicht unterstützt, weil du eine andere Glaubensrichtung da hast in der Richtung oder keine Ahnung. Also, das ist ja auch möglich, dann musst du halt nur leider in dein Setup die Zeit wieder reinstecken. Vielleicht ist es dann einfacher, das Team zu nötigen, ja, das kann sein.
Also, nee. Nee, aber da gehe ich mit dir. Also wer effizientere Softwareentwicklung braucht, dann sollte er genau auf solche Sachen gucken, wie viel Zeit verschwendet wird mit so einem Müll, wo es einfach einen Standard gibt.
Ja, und auch Follow-up, ne? Wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, das Update von der Library. Ja, die dann auf einmal hast du dann irgendwelche Konflikte, weil du irgendwas rumkonfiguriert hast. Das sind alles so zusätzliche Zeitfresser und dann kommen wieder Diskussionen auf. Ne? Jedes Mal, wenn ein neues Teammitglied kommt, stell dir vor, du kriegst ein erfahrenes Teammitglied, der guckt da rein oder sie und sagt, hör, was sind das hier für Formatting-Rules? Schwupps, mache ich mal ein Meeting mit allen hier. Ja, bums, wieder eine Stunde verloren. Ja. Und ja, es ist, also wir hatten im Projekt schon oder in verschiedenen Projekten, ist jetzt nicht nur das aktuelle, keine Ahnung, Diskussionen über das Format der Commit-Message. Wie soll der Pull-Request aufgebaut sein? Und da gibt es Teile, die sind irgendwie wichtig und manche Teile sage ich mir, ey, ist das eigentlich jetzt noch relevant? Also ist das jetzt gerade noch Business-Value? Also ist es sinnvoll, dass man dafür Geld bekommt gerade? Oder sollten wir uns nicht vielleicht darauf fokussieren? Ne? Ja.
Ja, so, ich sage immer, bitte so einfach wie möglich halten.
Ja, oder diese Energie in Architektur stecken. Also ich habe jetzt eben gesagt, Business Value trennen von Framework-Logik.
Ja.
Das ist gar nicht so, so einfach. Jetzt kommen natürlich die Domain- und Design-Leute, alles klar. Ihr seid gehört worden, ihr wurdet erwähnt. Finde ich auch nicht immer ganz einfach. Geht aber in die Richtung, die vom Prinzip her richtig ist, zu sagen, okay, ich habe hier einen Kern, der hat nichts mit Frameworks zu tun. Da ist
wirklich und auch da, und auch doch die Domain-Driven Design-Leute führen halt Sachen ein, technische Sachen, um halt Domain-Driven Design-Aspekte ja. halt, also deswegen, so ganz frei kann man sich da, also ist schwierig.
Nein, es ist ja genau, du hast ja. vollkommen recht, also den Punkt muss man auch unterscheiden. Da wird sehr viel Code geschrieben, um einem Architektur-Pattern zu folgen. Ja. Jetzt könnte ich mir sagen, ist es jetzt unsere Business-Value? Also ist das gerade unser Geschäft als Schuhverkauf, tralala, ja? Oder wenn wir das neue Abrechnungssystem für Kaffee Parsig machen. Kaffee war es am
Nürburgring, ne? Genau, und Kuchen.
Genau, für Kaffee und Kuchen Parsig.de. Ja, braucht ein Kassensystem, weil so viel los ist. Ja, was bringt es das andere, wenn wir jetzt Domain-Driven Design machen? Ja, also, ja.
Ja, es ist immer ein Trade-off. Es ist immer ein Trade-off.
Ja, sehr schön. So.
Kommen wir zurück zum Ramschloss-Modem.
Entschuldigung, dass ich hier gerade gekapert habe.
Ach, alles gut. So läuft das halt, ne?
Ja.
ja, und zwar, ich habe noch einen Link. Ich habe die Diskussion, Timeline, also, ich glaube, Moongloom hat gefragt nach einer Webseite, wo man Sticker beklebte Laptops sich anschauen kann. Und der liebe Christian hat den Link gehabt, DevLeads. Witzige Seite, kann man sich ganz viele Laptops mit Stickern anschauen. wollte ich einfach mal hier, das ist richtig Ramschloss-Mode.
Ja, aber das ist so schön. Also ich weiß nicht, also wenn es vor allem der eigene ist. Also ich habe das auch mal auf einem Notebook sehr exzessiv gemacht, ne? Auf jeder Veranstaltung, wo du warst. Sticker drauf, noch was gemacht und sowas. Und das war auch mein schönstes Notebook, aber dann gab es irgendwann den Moment, dass das Notebook zurück sollte. Ich habe es dann gekauft. Ja. Und dementsprechend derzeit weniger Sticker, aber ja.
Kann ich nachvollziehen. Ja, und da jetzt demnächst war, wie die Weihnachtszeit wieder anfängt und wir Wunschzettel schreiben müssen und wir Nerds gerne eine IT-Lösung dafür haben wollen, bin ich auf Wunschmonster.de gestoßen. Das scheint DSGVO-kompatibel zu sein. Selber noch nicht ausprobiert, aber so von den ersten Blicken dreimal durchklicken, sah das ganz gut aus. Von daher, wenn ihr eine digitale Wunschzettel einen digitalen Wunschzettel schreiben wollt, dann scheint Wunschmonster.de was in die Richtung, also etwas zu sein, was in die Richtung geht.
Was ich mich gerade frage, ist da eine Firma dahinter oder ist das so? Also ich bin jetzt auch gerade schon im Impressum und sowas zu gucken, weil ich mich frage, also da entstehen ja Kosten, aber die haben keine Preise oder sowas, ne? Also
nee, aber so, gibt Hilfe, so funktioniert, warte mal. Ich meine, ich hatte, aber das ist schon wieder ein paar Wochen her, bei den FAQs war das gewesen. Genau, womit verdienen Wunschmonster.de Geld? Also, bei einigen Online-Shops halten die halt eine Provision und also das ist halt mit Affiliate und sie sind zum Beispiel Amazon-Partner. Also das ist ein Geschäftsmodell, ja. wie, also ich glaube nicht, dass sie super reich werden damit.
Also auf gut Deutsch, ich nehme einfach mal an, da ist jemand froh, wenn am Ende die Hosting-Kosten, die werden jetzt auch nicht gigantisch sein, wenn es vernünftig gebaut ist.
Genau, das denke ich mal.
Kommen die darüber wieder rein und am besten wünschen sich die Leute große Dinge, damit er seine Provision da ordentlich rauskriegt. Aber ja, ist eine schöne Idee.
Ja.
Hier werden die Wunschzettel noch geklebt. Meine Tochter ist schon am Überlegen, was man alles will.
Ja. Ja. Ach, sag mal so, ich glaube, wie andere Leute halt, vielleicht ist es einfach ein Hobbyprojekt, ne?
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, das ist so ein Ding. Hobbyprojekt brauchen andere auch. Ich stelle es online, mache es einfach verfügbar und verdiene über die Schiene eventuell ein paar Euro. Und wenn ich jetzt nicht irgendwie mehr als x Euro Verlust damit mache, ist das im Monat okay.
Ja. Ja. So, genau. Und ich meine, die sind halt, und die sagen halt auch, als auch Hinweis, denen ist es egal, was du für Links dahin legst. Das muss nicht ein Shop sein, mit dem sie halt, wo sie Provision kriegen. Also, das klingt danach, dass es als Hobbyprojekt gestartet ist und ja, wenn jemand da was reinwirft oder jetzt einen Shop benutzt, wo sie halt Provision kriegen, dann warum nicht? Ich meine, alle Testberichte-Seite funktioniert so. So, aber du hast was Technisches mitgebracht.
Ja, irgendeiner muss sich ja hier auch um die technischen Themen kümmern. Ich habe sogar zwei Sachen mitgebracht. Das eine ist so klassisches Major-Update. Und zwar V-Test gibt es jetzt in der Version 4.0. Habe ich jetzt heute auch schon mal reingespielt, sah auf den ersten Blick alles gut aus. Ist auch bei Vite und V-Test eigentlich so, dass du die Major-Sprünge ganz gut machen kannst. Aber sie haben jetzt visuelles Regression-Testing integriert. Das heißt, du hast ein neues Command, das du dann in deinem Test sagen kannst, to match Snapshot. Snapshot. Und dann wird da so ein Screenshot erstellt und auf den getestet. Und das habe ich persönlich jetzt noch nicht ausprobiert. Also will ich jetzt mal bei ein paar Tests drin machen, wie das klappt, auch mit CI und so, ob das immer dieselben Ergebnisse gibt oder ob ich dann keine Ahnung, was für Fehler da sehe. Aber ist vielleicht bei manchen Tests auch nochmal so ein ganz netter, klappt das ganze Feature eigentlich Test und kommt mit eingebaut und weiteres muss man sich angucken, wie gut das funktioniert. Ist aber, V-Test ist momentan so das Ding, was ich empfehlen würde, wenn jemand Tests schreiben möchte in der JavaScript-Welt. Da geht es ja auch weiter voran und wir haben ja auch in der letzten Folge, glaube ich, oder vorletzten Folge erwähnt, dass die Finanzierung ja jetzt auch in Arbeit bei denen ist.
Ja.
Genau.
Muss ich jetzt die Folge raussuchen?
Ich habe dir die eine schon rausgesucht, hast du gesehen?
Ja, habe ich gesehen, ja. Ich suche die andere raus.
Ja, also das ist nicht ganz so wichtig wie das eine. Bei dem einen finde ich, hat es ja einen Kontext. Hier ist es.
Ja.
Hier ist es einfach, damit du auch ein bisschen beschäftigt bist.
Gibt ja, genau, Menschen? Genau, weil ich einfach sonst aus Langeweile sterben würde. Ne?
Gefährliche Menschen müssen beschäftigt werden.
Gefährliche Menschen müssen beschäftigt werden. Sehr gut.
Ja.
Viel Feind, genau. Viel Ehre, ne?
Ja. Ansonsten, es gibt eine Änderung beim Advent of Code. Ich habe es bei Reddit gelesen. Und zwar wird der eingedampft auf 12 Tage.
Hat es jemals jemand die 24 Tage geschafft?
Das glaube ich schon. Ich nicht. Oder wenn überhaupt, über sehr lange Zeit, dass dann immer mal wieder ein Puzzle gemacht wurde. Und ich kann auch nicht behaupten, dass ich immer alle Puzzle selber schaffe. Ja, ich habe es aber bis jetzt vermieden, einfach in unsägliche Tools was reinzukopieren, um dann eine Lösung. Also das ist. Da steht was Lustiges in der FAQ von Advent of Code, die sagen dazu, das ist so wie wenn du einen Freund ins Fitnessstudio schickst und hoffst, davon stärker zu werden. Ne? Also ich habe diese Aufgaben immer bei Advent of Code als anspruchsvolle Übungen wahrgenommen. Ne? Und du solltest sie wenigstens einmal machen, bevor du guckst, wie andere es machen, damit du was lernst und besser wirst dadurch. Aber das kann natürlich jeder selber entscheiden. Also das ist die eine Änderung, das heißt, das ist jetzt nur noch bis zum 12., weil da einfach der Aufwand zu groß ist, das alles ordentlich zu machen und ordentlich zu betreiben. Und was ich auch ganz gut finde, es gab da ein globales Leaderboard, wo dann sichtbar war, welche Nutzer in der kürzesten Zeit, also je schneller du es gemacht hast, hast du mehr Punkte bekommen. Ja. Und dann gab es ein Leaderboard und ich glaube, das ist schon durch die Tools, die nicht genannt werden dürfen, verfälscht worden bei ein paar Sachen. Und die werden jetzt abgeschafft. Also man kann das noch privat machen. Ne? Man könnte sagen, keine Ahnung, wir machen Ready for Review Leaderboard bei Advent of Code und dann kann da jeder mitmachen und dann hat man halt in seiner Gruppe was. Aber es ist jetzt kein, nicht mehr so vergleichbar und ich glaube auch hier, dass das eine eine positive Entwicklung ist. Genau.
Ja. Auf der anderen Seite auch irgendwie ein bisschen schade, ne?
Ja, also ich sag mal, also das mit dem Leaderboard finde ich gut, dass es weniger ist, wenn es so viel Aufwand ist. Ich habe vielleicht die Hoffnung, dass wenn er jetzt weniger mit diesen Leaderboard und so, das muss auch administrativ ein bisschen schwierig gewesen sein und diesem Stress daraus. Wenn man das, wenn erst, wenn diese Person ist, das war ein Er, das war ein Erik, ja. Nicht, dass ich schon wieder jemandem ein neues Geschlecht andenke. Ja, ich fände es schon schön, wenn es 25 Tage sind, aber du hast auch schon recht, ey, komm erstmal bis 12, ne? Also mach das erstmal. Ja. Und wenn das Niveau entsprechend ist wie damals, wenn das jetzt stärker ansteigt, das ist jetzt ja auch keine verkehrte Sache. Und, ja.
Also das mit den 12 Tagen ist nachvollziehbar. Ich finde es halt schade, dass man aufgrund der aktuellen Entwicklung halt dann die Leadership dann halt sagen muss, ja. Also ich kann es nachvollziehen, warum man das, aber auf der anderen Seite finde ich das schade, dass man halt so einen Schritt halt mehr oder weniger halt geschoben wird.
Ja, aber ich glaube auch, dass das ein Zwischenmensch ist. Also selbst wenn man das Tooling jetzt mal rausnimmt, wenn irgendwelche Personen der Meinung sind, dass sie da benachteiligt sind, weil irgendein Request länger gedauert hat, ne, weil ihre Lösung nicht schnell genug da reingekommen ist oder sowas, ne? Wenn dir so ein Leaderboard zu wichtig sind, entsteht da ein gewisser Druck, den die Leute sich vielleicht selber machen, und das brauchst du auch bei der Aufgabe nicht, das Advent, weißt du? Es geht doch eigentlich darum, sich morgens einen Kaffee in großen zu holen oder das Getränk der Wahl und zu sagen, hey, ich will jetzt mal hier so eine knifflige Aufgabe lösen oder ich will das zusammen mit anderen machen. Ja,
ja, aber das sind ja die Leute, die dann auch eher die Leadership-Boards halt auch ignorieren würden, oder?
Ja, also ich habe die ignoriert, weil sie also für mich einfach unerreichbar waren und ich dann auch keinen Bock hatte, weißt du, einen Wecker zu stellen, damit du hier, ich glaube, 7 Uhr war das hier immer, dass du dann ran, oder 6, ich habe so, es war auf jeden Fall sau früh. Ja, und dann siehst du das, musst erstmal verstehen und dann, nee, macht keinen Sinn. Also.
Na gut. Ich hab das Game jetzt gar nicht angefangen, weil Advents halt bei mir immer so voll ist, da habe ich gesagt, ich muss nicht noch etwas rein mir reinpacken.
Ja, ist ja auch valide. Also ich mache es ja auch nur dann, wenn es, sagen wir mal, zeitlich so ein bisschen passt. Sehr schön. Das war der Ramsch aus dem Modem. Kommen wir zu unserer aller Lieblingskategorie, die da heißt Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und sie gehört jetzt mir, weil du geschummelt hast. Beziehungsweise von der Spiel berichtet hast.
Ja, genau. Ja, ich habe einen Fork gemacht.
Ja.
Ja.
Ja, zum einen bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Es gibt den 1001albumsgenerator.com. Und da geht es um 1001 Alben, die wohl von Experten bewertet wurden, die man in seinem Leben gehört haben sollte. Und da ist auch sehr, sehr altes Zeug dabei. Und wie klappt das Ganze? Du trägst dich da mit deiner E-Mail-Adresse einmal ein. Dann kriegst du deinen eigenen Link und jeden Tag ist da wird dein Album aufgelistet. Das kannst du dann in der am Musikservice deiner Wahl dir anhören. Genau. Und dann hast du Musik gehört, die du vielleicht nicht kanntest oder wo du den Musiker nicht kanntest, aber ein, zwei Songs. Und ich finde das eigentlich eine ganz schöne Sache. Ich habe jetzt immer morgens, schaue ich immer als erstes, welches Album ist da drin, und dann starte ich das und höre es einmal durch. Und du kannst sie noch für dich bewerten. Aber ich finde es einfach spannend, mal so ein bisschen durch Musikgeschichte, ja, mal die neuere zu gehen. Und ja, ist eine ganz nette Sache, wenn man nicht weiß, was man morgens hören möchte. Ja.
Okay, coole Sache.
Und dann habe ich noch was Leckeres, was Süßes mitgebracht.
Alter, und das kurz vor der Weihnachtszeit.
Ja, natürlich. Und zwar eigentlich auch den richtigen süßen Konter. Denn saure Süßigkeiten, finde ich, gibt es wenige, die wirklich lecker und gut sind. Und eine Marke, die das verhältnismäßig gut hinbekommt, sind die Hitchies. Das ist eigentlich so klassische Süßkram, den man früher so im Kiosk bekommen hat. Und ich habe letztens gesehen, dass ich die noch nie hier erwähnt habe. Ist aber sowas, was wir momentan sogar lieber als Gummibärchen holen. Also außer du willst jetzt bestimmt was Süßes haben, aber wenn du sowas Saureres haben willst, finden wir die Hitchies hier gerade eigentlich ziemlich cool. Und ich habe zwei rausgeholt, die man sich mal gönnen kann. Das eine ist der Hitchies Crunchies Sour Mix. Das ist gefriergetrocknet, was dem eine unglaublich spannende Konsistenz gibt. Ne, du hast wie so kleine Pillen, die du nimmst, ne, und so ein bisschen bröselig, aber dann auch schön sauer. Also jetzt auch nicht so sauer, dass du danach irgendwie nichts mehr zu dir nehmen kannst. Also wirklich sehr gut. Und den Klassiker, den gibt es auch in verschiedenen Farben, sind die klassischen sauren Drachenzungen. Die sind auch sehr lecker. Da gibt es auch so einen Berry-Mix. Das ist dann so mit eher mit Beeren drin. Den haben wir ja auch gerne mal. Genau. Also wenn man mal jetzt in der Weihnachtszeit nicht so super süß essen möchte, nur so ein bisschen süß und es darf sauer dabei sein, gebt den Hitchis mal eine Chance. Ist ein kleines Unternehmen, ist nicht der große, also ist ja auch ein Konzern logischerweise, aber ist natürlich jetzt nicht der große Konzern aus Bonn. Und ich finde, es ist so, vernünftige saure Süßigkeiten oder vernünftig scharfes Essen zu finden, ist immer schwierig, wenn man das gerne mag. Also gerade wenn man es irgendwie kaufen möchte.
Das heißt, am Freitag, wenn die Kids bei euch an der Tür stehen, gibt es bei euch Saures.
Ja, stimmt, ich habe schon ganz vergessen, dass Halloween ist. Nein, wir haben eine andere Strategie.
Die
Wir
wäre.
haben hier Süßigkeiten, die unsere Tochter geschenkt bekommen hat, die noch gar nicht so richtig essen kann.
Auch sehr
Und
gut.
die wir nicht essen wollen.
Sehr gut.
Und ich sag mal, die ersten Kinder, die hier hinkommen, die kriegen viel. Dürfen sich danach nicht beschweren, sie haben ja Süßes bekommen. Und wir werden den Kram los, ja.
Also sehr
Was
gut.
gibt's denn bei dir, wenn man bei dir klingelt?
Gar nichts, weil wir nicht zu Hause sind.
Das ist natürlich auch eine Variante.
Also kann sein, dass Axel zu Hause sein wird. Aber der weiß auch nicht, was er Freitag macht. Aber ich werde Freitag auf dem Konzert in Düsseldorf sein.
Schön.
Ja.
Schön, schön, schön. Dann ist ja das nächsten Shownotes schon geschrieben.
Ja, also gut, ich könnte euch das auch einfach mal. Gebe mir 2 Sekunden. Dann kann, guck mal, da habe ich auch mein Ramschossen-Modem, weil ich glaube, wir schaffen das noch vor dem Freitag rauszubringen. Und zwar ist am Freitag, ach, wenn es mal schnell gehen soll. Ja, hier. Und zwar, am Freitag ist eine Oper in Düsseldorf, nämlich eine Stummfilmaufführung mit elektronischer Musikuntermalung. Und zwar das Kabinett des Dr. Caligari wird voraufgeführt. Und einer der Mitgründer von Kraftwerk hat die Musik dazu jetzt geschrieben.
Ach
Und
cool.
die wird er halt passend zum Stummfilm halt entsprechend live performen.
Ja, cool.
Und laut heute sind noch Karten übrig. Nee, ist ausverkauft, sorry. Gestern waren noch ein paar Karten übrig. Aber eventuell sind noch Restkarten in der Abendkasse verfügbar. Und ja, das ist mein Halloween-Abend.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Dann gibt's hoffentlich Süßes.
Ja, also ja. Ja, und ich hatte ja eigentlich auch einen Konsum gehabt. Habe das Brettspiel Shinjuku mitgebracht. Bewertung, Go-To, Hausmitteilungen.
Genau, jetzt bitte zurückspulen,
Genau.
ne?
Ja, das war so. Das war. Ja, das war die Folge 82.
Ja, finde ich gut. Ihr kennt das Spiel, findet ihr es gut, schreibt drüber, entweder bei anderen oder uns direkt. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr in den Discord kommt, da ist auch ein bisschen Diskussion. Da hätte man das mit dem Newsletter auch schon vorab alles mitbekommen können. Also wenn ihr da am Puls der Zeit sein wollt, schnell reinkommen. Und da kann man uns auch direkt nochmal Feedback geben. Oder Fragen stellen, wenn wir irgendwas gesagt haben. Ja, ein bisschen auf mir rumhauen, weil ich Spring Boot hier Unrecht getan habe.
Alles gut.
Genau. Sehr schön. War eine schöne Folge. Wir sehen uns in der Woche wieder. Oder hören uns.
Ja.
Ja. Und bis dahin wünschen wir euch eine tolle Zeit. Macht's gut.
Bis
Tschüss,
dahin,
tschüss.
tschüss.